Für die Struktur, die feste Struktur. Ja? Ich plädiere nicht so sehr für eine feste Struktur. Es gibt Grundsätze. Ja? Jesus Christus hat eingesetzt. Ganz einfache Grundsätze. Diese sollten beachtet werden. Aber danach besteht viel größere Freiheit, als wir normalerweise kennen in der Rechtsgottesarbeit. Das haben wir bei Wiens gesehen da. Das wurde nicht, es war steht in keinen Statuten möglicherweise. Vielleicht steht es in den Statuten der Baptisten, das können vielleicht einige Brüder hier sagen, dass Wiens nach diesen Statuten gehandelt hat. Aber ich möchte denken nicht. Es geschah einfach so aus der Erkenntnis des Wortes Gottes. Es liegt natürlich eine gewisse Tradition vor, eine baptistische Tradition, die auch gut ist in ihrer Einfachheit. Das natürlich schon, wahrscheinlich.
Was macht man mit den Traditionen? Wir haben doch diese Kirchenordnung in jeder Kirche.
Ja.
Und jede Erweckungsbewegung in der zweiten, dritten Generation verfestigt sich doch. Und das haben wir im Neuen Testament ja genauso, beziehungsweise nach dem Neuen Testament,
ja,
als abgeschlossen war.
Ja.
Und das ist doch einfach eine Sache gewesen, die einfach Tatsache ist. Und
ja,
die sich auch heute wieder zeigt, auch in einer Bewegung, die so wenig wie möglich Organisation will, siehe man wegen Brüderbewegung, wird in der dritten, vierten Generation in diesem wenigen an Organisation doch eine Straffe und irgendwo eine befestigte Organisation. Was macht man denn da?
Das habe ich selbst erlebt. Ich kannte die Kreise nicht, aber ich sollte mal irgendwo sprechen. Ich war eingeladen worden, im Gottesdienst zu sprechen. Und ich habe nun erlebt, wie ein Lied gesungen wurde, Schweigen. Für mich etwas peinlich und gut, es ist gut, etwas stille zu sein mal. Das habe ich auch schätzen gelernt. Also das konnte ich schon verstehen, das konnte ich auch schätzen. Ja. Dann wird gebetet plötzlich. Und jemand liest ein Schriftwort und so ging es eine Zeit lang. Und dann war ein längeres Schweigen. Und dann sagt der Bruder, der normalerweise die Initiative ergriff, also Bruder, ich glaube, Sie sind dran. Also mir hatte der Heilige Geist nichts gesagt. Ein anderer Fall erzählten mir die Brüder aus diesen Kreisen. Ich glaube, einer der Brockhäuser war gekommen in diesen Kreis und es war klar, er würde etwas sagen. Ja. Und offenbar ist es in einigen Kreisen so, dass wenn der Heilige Geist eine Schriftlesung gibt, dass das dann der Text wird für den der Heilige Geist zum Redner gewählt hat für den Tag. Und nun hatte einer der... Nun, er hatte wohl alle Schrauben zusammen, aber sie waren nicht sehr große Schrauben. Er war einer der einfacheren Brüder, hat Jesus sicherlich geliebt, aber er hat irgendeinen Text gelesen. Und dann fragte Herr Brockhaus ihn, hatten Sie vor, über diesen Text heute zu sprechen? Also er offenbar nicht. Entschuldigen Sie. Aber ich kann nichts dafür, ich bin ein Janssen, wenn es mich mal sehr kitzelt, dann geht mir die Stimme. Ja. War schon bei meinem Vater so. Ja, zu dieser Frage, das ist eine sehr wichtige Frage und die habe ich noch nicht so genügend bearbeitet, das heißt schriftlich, aber ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Watchman Nee hat einmal etwas im Vorwort seines Büchleins Normales Gemeindeleben geschrieben, dass sehr viele, die das Buch ansonsten gelesen haben, offenbar entweder nicht gelesen haben oder nicht beachtet haben, wie man Vorwörter oft nicht berücksichtigt oder beachtet. Dementsprechend gibt es wohl Bücher neuerdings, wo man sagt, anstatt Vorwort, lesen Sie dies zuerst. Im Vorwort sagt Nee, dieses Buch oder diese Aufzeichnungen sind nicht gedacht als ein Handbuch zur Verwirklichung neutestamentlicher Gemeinde, das heißt Perforce. Perforce. also mit Gewalt gleichsam. Ich kenne einen Missionaren, der so begeistert war von dem Buch, dass er in Afrika das unbedingt verwirklichen wollte. Was will Nie sagen? Er will andeuten, dass im Buch selbst vielleicht weniger, aber im Vorwort hat er es gesagt. Aber Folgendes ist mir klar geworden. Wir brauchen zweierlei, zwei Bilder. Wir müssen unbedingt ein Bild haben von biblischer Struktur, wie einfach sie auch sein mag. Wir brauchen ein und wir sollten uns ein Bild verschaffen von dem, worauf wir hinarbeiten wollen. Das sollten wir im Auge behalten. Aber zweitens sollten wir den biblischen Weg wissen zu diesem Bild. Und dieser Weg verläuft unter anderem über die Liebe. Die Liebe wird nie außer Acht gelassen in der Verwirklichung der Reichsgottesarbeit. Es gibt Zeiten, wo Wahrheit und Heiligkeit unter allen Umständen gewahrt bleiben müssen, wo der Akzent auf die Heiligkeit und Wahrhaftigkeit liegen muss. Aber es gibt Zeiten, wo man die Liebe auch berücksichtigen muss. Man wird also darauf achten müssen, wie kann man mit den beiden leben? Überhaupt sind diese zwei sehr wichtig. Das ist etwas sehr Einfaches. Im Glaubensleben, im Wirken, sollte man Heiligkeit und Liebe beide wahren. Das sind zwei Pole, die oft in Spannung miteinander stehen können. Beides sollte da sein. Also, wenn man die Traditionen vorfindet und merkt, sie entsprechen nicht dem, was mir scheint wenigstens, ich könnte mich irren, aber ich sage mir, es scheint mir, als ob sie nicht dem biblischen Bild entsprechen, dann frage ich mich, womit kann ich arbeiten? Gibt es etwas in diesem Bild, womit ich arbeiten kann? Mir scheint, es ist fast unmöglich, dort zu arbeiten, wo ich mich einem ungläubigen Vorgesetzten unterstellen muss. Das wäre für mich ausgeschaltet. Diesen Weg könnte ich nicht einschlagen. Dann müsste ich einen anderen Weg gehen. Da könnte ich nicht mal anfangen. Aber wenn ich merke, ich könnte einsteigen, dann ist die Frage, in welchem Maße kann ich jetzt etwas verwirklichen oder ändern. Ja? Und da muss ich Rücksicht nehmen. Ich könnte ja, wie Paulus sagt, im Gefecht für die Wahrheit auch den Bruder zerstören, Römer 14. Ja? Jetzt muss ich wählen, welches hat Priorität. Ich habe kürzlich von so einem Fall gehört, wo im Eifer für die Wahrheit etwas sehr Dummes geschah scheinbar vollkommen unnötig. Da sollte mir Rücksicht genommen werden auf gewisse Leute. Gerade eben habe ich eine Einladung bekommen. Ich habe mich orientiert oder gefragt, wie sieht es da aus? Denn ich will Rücksicht nehmen auf mögliche Meinungen. Ich habe eine gewisse Auffassung von Taufe, aber in gewissen Kreisen dürfte ich nicht das als erstes Thema nehmen, das erste Mal, wenn ich da spreche. Ja? Das ist klar. Oder das Thema Frauen, das sind heiße Eisen, wie man so sagt. Früher oder später müssen sie, wenn sie etwas abgekühlt sind, doch ran. Aber es gibt einen biblischen Weg und diesen biblischen Weg zu finden ist nicht immer leicht. Ich würde also vorschlagen, dass man dort, wo man überhaupt einsteigen kann, dort dann Schritt für Schritt versucht, darauf zielt, biblisches Gemeindebild zu verwirklichen. Das wird wahrscheinlich zur Hauptsache aus zweierlei bestehen. Im Ablegen von unnötigen Restriktionen. Zweitens aber, vielleicht ist das das Erste, ich habe gemerkt, oft muss das das Erste sein, das Pflegen von geistlicher Dynamik. In meinem Eifer für biblische Gemeinde oder neutestamentliche Gemeinde, ich wurde angefragt immer wieder, das heißt, es war ein regelmäßiger Besuchsdienst, der vorgesehen wurde in einer gewissen Gemeinde. Und nun sah ich hier eine Möglichkeit, es war eine sehr einfache Form, unabhängige Gemeinde. Hier könnte man eventuell also etwas entstehen lassen an Biblizität. Aber ich merkte, es war nichts zu erreichen. Und dann merkte ich, der Grund ist, es fehlt hier an geistlicher Dynamik. Mir liegt, ich meine, ein wesentlicher Bestandteil des Gottesdienstes ist der Ja, das gemeinschaftliche Gebet. Persönlich finde ich es als eine Unsitte, wenn eine Gebetsgemeinschaft angesetzt wird vor dem Beginn des sogenannten Gottesdienstes. Auch vom Ältestenkreis. Es variiert. Mitunter werden Gemeindeglieder im Keller oder irgendwo versammeln sich zum Gebet. Und dann beginnt der sogenannte Gottesdienst, als ob man Gott mit dem Gebet nicht gedient hat. Ja? Aber was tut die Anna im Tempel? Sie dient Gott mit Beten. Das ist ein Bestandteil des Gottesdienstes. Der gehört in den Gottesdienst, oben im Saal, dort gehört er hin. Ja? Auch das Gebet unter Ältesten, wenn sie speziell für den Gottesdienst beten wollen oder für ihren Anteil, das können sie zu Hause machen. Das sollten sie sowieso zu Hause getan haben. Aber wenn sie dann in den Gottesdienst kommen, können sie doch mit den Ältesten zusammen im Gottesdienst beten. Warum aber die Trennung? Weil eine gewisse Tradition vorliegt, dass der Gottesdienst die Predigt ist. Ja? Sie heißt ja Predigt. Man geht in die Predigt. Vielerorts heißt es so. Einige sagen, wir gehen zur Kirche. Einige sagen, wir gehen zum Gottesdienst. Einige sagen, wir gehen zur Predigt. Und ein anderer noch, wir gehen in die Stunde. Wird also die Zeit schon bemessen. Ja? Ja. Das sind Dinge, mit denen kann man, ich würde zum Beispiel nicht, wenn ich an eine Gemeinde käme, die eine Gebetsgemeinschaft vorher angesetzt hat, das würde ich nicht von heute auf morgen wiegen und brechen, ändern wollen. Aber ich würde von der Schrift her das Wort verkünden. Ja? Und das habe ich auch in dieser Gemeinde getan. Ich fing dann an, einfach nach und nach. Und dann habe ich immer wieder Möglichkeit gegeben zum gemeinschaftlichen Gebet. Am Anfang Schweigen. Eisernes Schweigen. Aber mit der Zeit hat doch jemand es gewagt, ein Gebet zu sagen vor anderen. Und das bröckelte ab, die Schüchternheit wurde zu locker. Und mit der Zeit wurde es zu viel, da musste ich ein bisschen bremsen. Aber heute ist es eine sehr gesunde und sich schön entwickelnde Gemeinde, aber es brauchte Zeit. Ja? Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt. Das heißt, ich hoffe es wenigstens. Ich meine, viel gelernt zu haben. Noch ein drittes zur Diakonie in der Welt. Ich hatte gesprochen oder gesagt, im Grunde ist Diakonie Entlastung. Von dort her kann man auch eine Diakonie im missionarischen Bereich oder evangelistischen Bereich sehen. Zweitens, vielleicht sollte ich hierzu sagen, noch einen kleinen Exkurs oder etwas hinzu. Es gibt gewisse Dinge, die sind im Neuen Testament in Keimform da. Man spricht von später hinzugekommen. Man muss vorsichtig sein, wie man das versteht. Ob das ein Weg weg von der Schrift ist oder ein Weg aus der Schrift, ja, wo die Ansätze da sind. Zum Beispiel die Befreiung von der Sklaverei. Das ist etwas, das im Keim im Neuen Testament da ist und entwickelt sich später. Ja. Und so auch dieses Thema. Missionarische und evangelistische Diakonie ist nicht so in dieser Form da, aber durchaus scheint mir, sind durchaus Ansätze dafür, und es könnte sich in diesen Rahmen entwickelt haben. Zweitens sprach ich von gewissen Texten, die dieses andeuten könnten, und drittens, Gemeinde hat in der Welt nebst der Aufgabe des Evangeliumszeugnisses auch eine Aufgabe der Bewahrung. Dies wird zunächst vielleicht unverständlich sein, aber ich möchte hierzu etwas sagen. In Missiologie im weiteren Sinne pflegt man oft zu sprechen oder zu beginnen, nicht im Neuen Testament, nicht Matthäus 28, sondern 1. Mose 1. Warum? Weil dort dem Menschen in der Gemeinschaft mit Gott bereits ein Auftrag gegeben wird. Und Missiologie ist die Wissenschaft bzw. die Theologie vom Auftrag der Gemeinde, von der Aufgabe, die die Gemeinde hat. Und dort bekommt der Mensch Gottes schon einen Auftrag. Welchen Auftrag bekommt er? Er bekommt den Auftrag, mit der Welt in rechter Weise, vor Gott in rechter Weise umzugehen. Dort wird es Herrschen genannt. Toynbee hat dieses Herrschen im modernen Sinne ausgelegt, im zerstörerischen Sinne. Und es gibt noch andere, die neuerdings seit einigen Jahren den Christen für die Miserie in der Umweltverschwendung verantwortlich machen. Das ist etwas Ungeheuerliches, aber das ist ein Zeichen von der Verdrehung. Ja? Man rechnet nicht mit dem Sündenfall, man unterscheidet nicht und sagt einfach, die Christen haben in ihrem heiligen Buch oder aus ihrem heiligen Buch entnommen, sie wären Könige über diese Welt und haben sich auch entsprechend so benommen und wir müssen jetzt etwas ändern. Anlass wird das dann zur Feindschaft gegen das Christentum. Das wird sich noch vermehren, glaube ich. Diese Stimmen sind nur erste Stimmen. Sie kommen auch aus anderen Ecken. Aber gewiss ist, dass der Mensch eine Verantwortung hat. Aber dieses Herrschen ist ein wohltuendes Herrschen. Es ist nicht, der Auftrag ist nicht zurückgenommen worden mit dem Sündenfall. Er besteht weiter. Nur muss er entsprechend nun verstanden werden. Angesichts einer nicht gefallenen Schöpfung. Die Schöpfung ist nie gefallen. Nur der Mensch, Lapsus, ist ein Schuldbegriff. Aber die Schöpfung ist beeinträchtigt worden. Und Paulus sagt, das Gesetz des Zerfalls, der Vergänglichkeit, ist eingeführt worden. Wir haben jetzt eine Spannung, zwei Naturgesetze von Gott eingeführt, wirken einander entgegengesetzt, die aufbauenden Kräfte und die abbauenden Kräfte. Und sie werden in Spannung gehalten, sagt der Hebräerschreiber und Petrus, durch den Sohn Gottes. Mit seinem Wort hält er alles in Gleichgewicht. Aber wir haben einen Anteil, wir als Menschen, an der Erhaltung dieser Welt. Seit dem Sündenfall ist etwas Vergängliches in dieser Welt. Die Welt wird schlecht. Sie ist gut, aber wird schlecht. Sie wird schlecht, weil der Mensch offenbar, weil der Mensch nicht in einer vollkommenen Umwelt wohnen darf, weil er Sünder ist. Aber Paulus sagt, sie wird noch einmal wieder gut werden, wird geheilt werden. Versöhnt werden, im ursprünglichen Sinne ausgetauscht werden, wie man Geld auswechselt. Sie wird ausgewechselt werden und in diesem Sinne versöhnt werden mit Gott, Kolosser 1. Der Christ im Neuen Testament bleibt Mensch und hat immer noch, teilt diesen Auftrag mit allen Menschen immer noch, seit 1. Mose 1. Jesus spricht von 2/8 von Auftrag für seine Jünger, wenn er in der Bergpredigt Grundsätzliches zu diesem Thema sagt. Es wird oft nicht zur Genüge beachtet, aber mir scheint, er wollte hierauf zu sprechen kommen. Seine Jünger, sagte Jesus, würden zweierlei sein, Licht und Salz, oder Salz und Licht, je nach Reihenfolge. Licht würden sie sein, in einer bösen Welt, sie ist dunkel, Licht würden sie sein in der Welt, Salz würden sie sein auf der Erde, Licht würden sie sein in einer bösen Welt, wo es dunkel ist, um Licht hineinzutragen. Das ist die neue Botschaft des Evangeliums. Das ist die eschatologische Botschaft, die den Untergang der Welt weiß. Und Bahn bricht für die neue Welt. Salz würden sie sein in einer guten Welt, auf der Erde, auf der von Gott geschaffenen Erde, die aber droht, immer wieder schlecht zu werden. Und sie muss präserviert werden, wie das Salz tut. Sie muss bewahrt bleiben. Das heißt, das Gute in der Welt muss bewahrt bleiben. Nun gibt es hier verschiedene theologische Ansichten. Abraham Kuyper, ein berühmter Theologe und Politiker, christlicher Politiker, ganz bewusst in Holland, ein Bahnbrecher für Beteiligung von Christen in dieser Welt, meint vom streng kalvinistischen aus, dass die Welt grundsätzlich verdorben ist, auch die Menschen. Und es gibt nichts Gutes, das zu bewahren ist. Warum denn seine Bemühungen um Kultur? Weil er der Ansicht ist, mit anderen Calvinisten, dass Gott in seiner Gnade das Gute bewirkt in dieser vollkommen, absolut verdorbenen Welt und Menschheit. Das ist nun eine theologische Auffassung, die mir scheint von der Schrift nicht zu begründen ist, aber sie legitimiert doch dennoch eine gewisse Kulturanschauung für den Christen. Eher scheint es der Fall zu sein, dass die Sünde eingezogen ist und ihr Fäulnis wirkt, aber dass das, was Gott geschaffen hat, nicht immer und überall im gleichen Maße beeinträchtigt war. Und das Gesetz des Zerfalls ist eingeführt worden. Ich glaube, man beachtet nicht zu Genüge Römer 8 in dieser Beziehung. Das heißt, wir haben das Gesetz oder die Vergänglichkeit als Moment, als Faktor, nebst einem anderen Faktor. Nun sollten Christen Salz sein, aber der Salzauftrag sollte nicht den Lichtauftrag überwuchern oder überschatten. Hier an dieser Stelle ringen Evangelikale heute. Und es mangelt, scheint mir, nicht nur an einer gesunden Missionstheologie, eher Missionarstheologie, genauer. In der Missionstheologie, wir haben gute Missionstheologie als solche in vielen Hinsichten, aber es mangelt immer noch an einer Theologie des Apostels. Und das ist der Kern. Und auch Theologie des Diakons an dieser Stelle. Die zwei werden nicht zur Genüge in Relation gebracht oder differenziert. Ebenso mangelt uns eine Theologie der Bewahrung, wie man sie zunächst einmal vorläufig nennen könnte. Deshalb sind sich Evangelikale nicht klar, in welchem Maße sollten wir Krankenhäuser bauen, in welchem Maße sollten wir Schulen einrichten oder in welchem Maße sollten wir uns überhaupt in unseren eigenen Ländern mit Politik abgeben und solche Fragen. Man schwimmt hier vielerorts. Und es gibt nun Schrifttum neuerdings auf diesem Gebiet, aber jeder tastet sich irgendwie so vor. Und man sollte einmal grundsätzlich klären, was sagt die Schrift über die Aufteilung dieser verschiedenen Momente oder Gedanken. Mir scheint, Jesu Wort ist hier eine grundsätzliche Hilfe, um einmal etwas klarer zu sehen. Wir haben Salzauftrag und Lichtauftrag. Auf der einen Seite ist die Welt schlecht, auf der anderen Seite ist sie aber auch gut. Was ist gut? Die Erde, die geschaffene Welt. Was ist die geschaffene Welt, die Gott geschaffen hat? Sie ist Materie und Geist. Das haben die Pietisten vergessen, oder wenigstens viele. Einige weniger als andere. Aber was wollen wir hier sagen? Wir haben zu bewahren, manche haben auch vergessen, dass es eine äußere Schöpfung gibt, die zu bewahren es gilt. Sie haben so getan, als ob sie jede Menge von Benzin verbrauchen könnten und es gäbe noch reichlich. Nun ist die Frage, wer das Benzin hat, ob es noch in der Erde ist oder in den Tanken von reichen Leuten. Darüber sind wir uns nicht klar, weil wir nicht die Übersicht haben. Nämlich 73 war schon genügend Öl da, aber es war nicht in Arabien, es war in Holland oder an solchen Auflagerungsstätten. Das hat man dann später herausgefunden. Oder auf den Seen, wo eifrig umgetankt wurde, sodass man Geld verdienen konnte. Es ist eine leidige Geschichte, die dann später aufgedeckt worden ist. Aber zunächst schien es, als ob, ja, wir müssen plötzlich mit dem Gedanken rechnen, dass es nicht genügend Öl unter dem Sand gibt. Nun, die Menge ist sowieso begrenzt, das wissen wir, weil die Welt begrenzt ist. Und wir sollten sowieso sparsame Leute sein, weil wir Gott fürchten, weil diese Gaben Gottesgaben sind. Ein Christ hat Ösebeia, das ist nicht Gottesfurcht, Ösebeia. Gottesfurcht, Entschuldigung, Ösebeia ist Respekt, gute Pietät. Ö ist gut, Sebeia ist Ehrfurcht, gute Ehrfurcht. Und diese Ehrfurcht fängt bei Gott an, so wie die Weisheit bei Gott anfängt. Aber es steht kein Theos in Ösebeja. Es hat mit Gottes Furcht zu tun, aber das ist Theologie, nicht Grammatik. Und wenn wir übersetzen, sollten wir auch die Grammatik berücksichtigen, auch die Theologie. Ja? Aber zuerst, und es beginnt, der einfache Gedanke ist der Respekt. Wenn wir da anfangen würden, dann könnten wir theologisch gewinnen. Nämlich würde uns aufgehen, mehr, dass wer Christ ist, der lernt zu respektieren. Was? Personen als Personen und nicht als Sachen. Wir hatten einen Dienst in einer Kirche und im Vorgespräch mit dem Pfarrer sagte er, also die jungen Leute, wir verstehen einander nur noch als Gegenstände. Das ist etwas Furchtbares, wo wir hingekommen sind, ja? Wir müssen lernen, wieder als Personen, voneinander als Personen zu denken. Schäfer begrüßt, Francis Schäfer, vor einem Vortrag in Los Angeles oder in Kalifornien irgendwo, einen verlausten jungen Mann und in sehr höflicher, liebevoller, freundlicher Weise. Und der Mann ist so gerührt, dass es aus ihm herausschlüpft, das war ja ein wunderbarer Gruß. Ja, sagte Dr. Schäfer, Sie sind im Bilde Gottes geschaffen, ich ehre Sie. Er hatte sich selbst nicht mehr geehrt oder ehren können. Und jetzt ehrt ein anderer ihn. Warum? Weil Schäfer von der Bibel her weiß, wer er ist, nicht von seinen Augen, aber von der Schrift her weiß, wer er ist. Und er hat Ösebeja, Respekt. Aber es gibt auch Respekt in anderer Hinsicht, vor der Materie. Dies ist ein Buch, nicht nur eine Bibel, sondern irgendein Buch. Und es wird nicht so weggeworfen oder irgendwie behandelt. Man behandelt Papier mit Respekt. Es ist Gottes Werk. Ja? Ein Christ lernt, Dinge von Gottes Augen, von Gottes Warte aus zu betrachten. Bäume sind respektvoll, mit Respekt zu betrachten. Und dann überlegt man sich, sollte ich den Baum jetzt stehen lassen und aus irgendwelchen Gründen die Landschaft schützen, damit es wieder regnet und so weiter. In Spanien hat man ja früher einfach ganz fröhlich abgehauen und dann ist die Wüste eingetreten. An anderen Stellen hat man gelernt, so wollen wir es nicht machen. Oder, denn also ich überlege jetzt, soll ich den Baum abhauen oder stehen lassen? Wenn ich ihn abhaue, könnte ich einen Stuhl oder einen Tisch daraus machen. Und das ist ja gut. In welchem Maße belasse ich die Natur und pflege sie wie einen Garten? In welchem Maße wandle ich sie um in brauchbare Gegenstände? Beides ist Herrschen. Ich muss nun überlegen, und hier müssen Christen studieren, genau wie in der Theologie. Mein Theologieprofessor sagte, mein Dogmatikprofessor sagte, Brüder, Systematik braucht Köpfchen. Und wir müssen lernen, wirklich zu forschen und zu arbeiten, wie sagt es denn die Heilige Schrift? Sie sollten Bahnbrecher werden, manche von Ihnen, in der Theologie. Wissen Sie, wie viel es noch aufzuarbeiten gibt? Als ich Professor wurde für Dogmatik, dann staunte ich mit der Zeit, wie viel ungelöste Fragen im Raum der Theologie sind. Ich dachte, sie waren geklärt, ich hatte nur nicht Zugang bekommen zu ihnen. Aber tatsächlich in der wissenschaftlichen Literatur ringt man mit, oder unter Umständen auch nicht, aber es gibt wenigstens eine Anzahl von unaufgearbeiteten Fragen. Es gibt noch sehr viel zu tun. Hier ein Beispiel. Mein Anliegen ist, anzuregen. Ich soll demnächst in einigen Wochen oder Monaten über das Thema sprechen. Haben mich nachträglich, muss ich sagen, leider für dieses Thema zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich sollte sprechen, aber ich habe dann dieses Thema vorgeschlagen, ist angenommen worden, mit großer, sehr begrüßt, weil es eben ein wichtiges ist. Aber mit der Zeit merkt man, wie groß das Thema ist. Schumacher, small is beautiful, klein ist schön, ist das eine gute These oder nicht? Ja? Man muss sich jetzt vortasten, aber auch mit der Heiligen Schrift fragen, wie wäre das jetzt das Richtige? Wir brauchen eine Theologie der Bewahrung und an dieser Stelle, da es sich hier sehr oft um die Tat handelt, könnten wir von einer Diakonie oder einer diakonischen Tätigkeit sprechen. Ein weiter Raum. Nun, ich war dabei, ich hatte einen Abstecher gemacht, ich war dabei zu sagen, dass die Schöpfung eine, eine materielle Schöpfung ist, sie ist aber auch eine geistige Schöpfung. Das heißt, im Menschen gibt es schöpferisch einige Anlagen, Axiome, Selbstverständlichkeiten. Zu diesen gehört das Gewissen, aber es gibt auch andere, sprachliche und denkerische. Zum Beispiel setzt jeder voraus, Gegenständlichkeit und so weiter. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Oder, dass es Werte gibt. Ja, einige bekämpfen das, aber normalerweise setzt man voraus, dass es Werte gibt. Eins ist wichtiger als das andere, die werden dann gemessen. Etwas ist wertvoll, etwas ist nicht so wertvoll. Findet man überall in der Welt. Das sind Voraussetzungen, die man nicht beweisen kann. Oder etwas anderes, das Gegebene ist, hat irgendwie eine Verbindung überall. Das heißt, ist eins. Schon Plato weiß um dieses. Komplexität und Singularität in der Welt. Alles ist eins, alles ist Vielfalt. Platon betont die Einheit, Aristoteles nach ihm die Komplexität. Es sind verschiedene Anschauungspunkte, aber das sind Voraussetzungen. Jetzt darf man mit ihnen umgehen. Der Staat zum Beispiel ist eine Entwicklung aus der Familie, aber auch aus dem Wissen, intuitiven Wissen von
1. Korinther 7, 39 wird gezeigt, wie das auf die Ehe Einfluss hat. 2. Korinther 6, Vers 14, keine Gemeinschaft mit Finsternis. Auch die schriftliche Gemeinschaft der Apostel ist mit Gläubigen. Die Briefe des Neuen Testamentes sind an Christen gerichtet. Römer 1, 6 bis 8. 1. Korinther 1, Vers 2, Kolosser 1, 2 und 4. Das heißt also, dass das Neue Testament zieht die Grenze der Gemeinschaft der Gläubigen dort, wo Wiedergeburt stattgefunden hatte, nicht an einer gewissen Lehre entlang. Es sei denn, sie die Heilslehre wäre, die einige grundsätzliche Lehren beinhaltet, wie Lehre von Gott und Christus und so weiter. Die Mittel der Gemeinschaft, womit oder wie hat man Gemeinschaft mit Gott? Immer noch das Fördern. Womit kann Gemeinschaft gefördert werden? Einmal mit Gebet. Die Gemeinde Gottes des neuen Heilszeitalters hat keinen Tempel, wenigstens nicht mit irdischen Augen sichtbar. Sie ist selbst der Anbetungsort. Die Gemeinde ist selbst der Anbetungsort, sagt Petrus, auch Paulus. Es geziemt sich dann auch, dass in diesem Gotteshaus, in diesem Naos, viel gebetet wird, das Reden zu Gott wird im Neuen Testament auch entsprechend empfohlen und von Aposteln und Christen praktiziert. Beispiele von Betern alter Zeit werden angeführt. Gebete werden in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen. Also in jeder Hinsicht wird das Gebet ermutigt. Man gebraucht bereits formulierte Gebete Alten Testamentes und man betet auch frei. Man darf in jeder Sprache beten, allerdings, sodass es dann zu verstehen ist, nach Möglichkeit. Es wird gebetet mit mehrzähliger Teilnahme. Das Amen wird offenbar von Zuhörenden und nicht nur, wenn überhaupt, vom Betenden gesagt. Bei uns ist es meistens umgekehrt. Dadurch macht man sich das Gebet des anderen oder Teil davon wenigstens zu eigen. Nicht immer kann man Amen sagen, wenn man ein Gebet hört. Im Gebet wird ein Gewinn gesehen. Einmal, wenn für jemanden gebetet wird, was sehr unterstrichen wird, aber auch wenn man einen Bruder oder eine Schwester beten hört. Das hat auch erbaulichen Inhalt. Vertreter beider Geschlechter dürfen beten. Den Männern wird diese Aufgabe aber noch ganz besonders nahegelegt. Ich könnte Ihnen übrigens beweisen, dass der Mann kein Rückgrat hat. Aus 1. Mose 2. Offenbar hat Gott etwas mehr als nur eine Rippe rausgeholt, um die Eva zu machen. Hab ein bisschen tief reingegriffen. Ja, das Rückgrat kam mit. Deshalb ist der Mann oft so labil. Wissen Sie, dass bei der Versuchung nur Eva wirklich überredet wurde? Der Mann hat einfach eingewilligt, ja. Erster Timotheus 2, das war jetzt nicht ernst zu nehmen, der Exkurs. Erster Timotheus 2, 1 und 8, was die Männer betrifft. Gleichzeitiges Beten, Apostelgeschichte 4 haben wir betende Gemeinde, aber der Wortlaut wird uns dort erhalten. Im Neuen Testament oder dem Neuen Testament ist es möglicherweise dann nicht bekannt. Ein Beispiel vom Beten aus Finneys Lebenserinnerungen. In seinem Bericht über die Erweckung in Rom, USA, es wurde sozusagen allenthalben und ohne Unterlass gebetet. Fanden sich irgendwo Kinder Gottes zusammen, so wurden die Knie gebeugt. Und es wurde mit Gott um die Bekehrung der noch unbegnadigten Sünder gerungen. Eine kurze, aber schöne Beschreibung, wie Gebetsleben aussehen kann unter Gläubigen. Überall, jede Begegnung, fast jeder, als Anlass zur Gebetsgemeinschaft genommen. Früher war das noch stärker, wenigstens in meiner Erfahrung, als heute. Man kann heute lange reisen und gehen, bis man Gebetsgemeinschaft findet. Nebst dem Reden zu Gott ist das Reden zueinander ein Mittel der Gemeinschaft. Ob in oder außerhalb der Hauptversammlung. Die Schrift zieht keine scharfe Grenze zwischen Gemeinschaft in Sammlung und Gemeinschaft sonst. Manche Texte gelten beiden Gemeinschaftssphären. Dieses Reden zueinander soll, heißt es bei den Aposteln, vom Wort Gottes geprägt sein, von seinem Reden zu uns. 2. Timotheus 3, Vers 16. Der Umgang mit der Schrift wird dann auch in der Schrift empfohlen und praktiziert. Das heißt, mit dem Reden Gottes zum Menschen. Man liest sie für sich alleine, man liest sie in Familien, man liest sie in Gemeindeversammlungen. Man liest vor und man verkündet daraus. Wie wichtig übrigens das Vorlesen der Schrift ist, ersieht man aus 1. Timotheus 4, Vers 13, wo es die Aufgabe des Timotheus als eines Apostels ist, dieses zu tun, obwohl man denken könnte, dass das etwas sei, das die Gemeinde Hirten oder auch fast jeder Christ tun könnte. Natürlich wird das nicht verneint, Aber selbst ein Timotheus wird unter diesen Umständen aufgerufen, das nicht zu versäumen. Und auch heute, wo jeder, fast jeder eine Bibel hat und fast jeder mehrere, sollte man nicht vergessen, auch in der Sammlung von Gläubigen einfach Gottes Wort vorzulesen. Auch längere Texte. Mein Vater hat übrigens mal bemerkt, hat mir ein bisschen Obacht gegeben, wenn ein Redner sagte in seiner Predigt, wir haben jetzt nicht den Text, wir haben nicht Zeit, den Text jetzt zu lesen. Das heißt, wenn er einen Text während der Predigt auf einen Text Bezug nahm, er hätte jetzt nicht die Zeit, den eigentlichen Text zu lesen, aber würde den Inhalt mitgeben. Und dann hat er aufgeschlagen und kontrolliert, und es dauerte etwa so viel Zeit zu sagen, was in dem Text war, als es gebraucht hätte, um den Text eigentlich zu lesen. Die Form des Redens zueinander wird großenteils bestimmt von den Gnadengaben des Wortes. Also da sind Lehre, Prophetie, Weisheit, Erkenntnis und Zurede. Parakalein. Parakalein sollte man nicht mit Ermahnung oder schon gar nicht mit Seelsorge übersetzen. Eine zusätzliche Form des Zueinanderredens unter den Gnadengaben ist nicht erwähnt. Entschuldigung. Eine zusätzliche Form des Zueinanderredens unter den Gnadengaben nicht erwähnt, ist die Ermahnung. Diese ist bei den Gnadengaben nicht erwähnt, Nuthesia. Vielleicht soll sie auch im Zureden Paraklesis eingeschlossen sein, mit der sie auch am stärksten verwandt ist.